Hi und herzlich willkommen beim Slalom-Podcast. Nach dem Corona-Einschlag und dem kurzzeitigen Zwischenspurt des Slalom-Podcasts in Form einer täglichen Veröffentlichung haben wir beschlossen, nun wieder auf den vorher eingeschlagenen Weg zurückzukehren. Eben Porträts von Nachhaltigkeit gestalten mit nachhaltigen Gestalten. So haben wir das mal getauft. Denn obwohl Covid-19 zurzeit alles überlagert, sind wir der Meinung, dass noch allerhand getan werden darf, um zum Beispiel in der Klimakrise voranzukommen. In diesem Zusammenhang kann ich übrigens das Interview mit Professor Dr. Volker Quaschning empfehlen, welches ich in der 41. Ausgabe des Slalom-Podcasts mit ihm geführt habe. Aber es darf darüber hinaus noch allerhand getan werden, um überhaupt zu einem ressourcenschonenderen Miteinander zu kommen. Natürlich ökologisch, aber auch ökonomisch und gesellschaftlich. Unsere Aufgabe als Inhalteproduzenten dabei, nah dranbleiben an den Geschichten, hinter diesen Menschen, hinter diesen Marken, hinter den Bewegungen und sie in Form von Filmen, von Podcast, und auch in Form dieses Slalom-Podcasts zu erzählen. Und diese Episode ist eine Geschichte von einer, die aus dem Ruhrgebiet auszog, um das Bildungssystem in Deutschland nachhaltig zu verändern. Einer Frau, die Anfang der 1980er Jahre als Biologielehrerin Biobeete in der Schule pflanzte, um gute 30 Jahre später als Bildungsinnovatorin vis-à-vis der Bundeskanzlerin zu sitzen. Und es ist die Geschichte einer jungen Frau, die an einer der Schulen dieser Bildungsinnovatorin ihr Abi gemacht hat und die danach nicht müde wird zu erzählen, wie Schule eigentlich wieder Spaß machen kann. Und das erzählt sie nicht nur vor Schülern oder vor Lehrerinnen und Lehrern, nein, vor Schulleitungen, vor Unternehmerinnen und Unternehmern. Sie ist eine richtige Keynote-Speakerin geworden und geht ihren eigenen neuen Weg. Es ist die Geschichte von zwei Frauen unterschiedlicher Generationen, die eines im Sinn haben. Eine Schule, die die Begeisterung und Kreativität von Kindern und Jugendlichen erhalten und steigern soll. Margret Rasfeld und Jamila Tressel werden uns jetzt zwei Episoden lang im Slalom-Podcast begleiten. In dieser Episode, quasi im ersten Teil, geht es darum, wie man eigentlich so eine Schule baut, die alle mögen. So wie es Margret Rasfeld unter anderem mit der Evangelischen Schule Berlin Zentrum, der ESBZ, gemacht hat. Und wie der Schulalltag in dieser Schule so ausgesehen hat und was die Schüler dort alles machen konnten, was es woanders vielleicht nicht gibt, das erzählt uns Jamila Tressel, die dort ihr Abitur abgelegt hat. Beide sind mittlerweile gemeinsam unterwegs, wie gesagt. Schule im Aufbruch heißt ihr Projekt. Und um diese tolle Geschichte soll es dann in der nächsten Episode gehen. So, genug der Rede, auf geht's.
Hallo, herzlich willkommen beim Slalom-Podcast. Ich bin Margret Rasfeld.
Hallo und herzlich willkommen beim Slalom-Podcast. Ich bin Jamila.
Slalom, Veränderungen gestalten.
Fangen wir mal bei Margret Rasfeld an, eine der Vorreiterinnen eines modernen Bildungssystems in Deutschland. Angefangen hat sie als normale Lehrerin, wobei das Wort normal ihr auch in den Anfangstagen als Pädagogin vielleicht nicht gerecht wird. Ich glaube, sie hatte auch damals schon nicht vor, einfach nur normal zu sein. Dazu gleich jedenfalls mehr. Zu Beginn habe ich mich jedenfalls gefragt, wann war Ihnen eigentlich klar, dass Sie Pädagogin werden wollten?
Als Kind schon.
Als Kind
schon? Ich weiß nicht weshalb, aber wenn ich gefragt wurde in der Grundschule, was möchtest du einmal werden, habe ich immer gesagt Lehrerin. Ich weiß nicht weshalb.
Und wie waren Ihre Schulerfahrungen?
Schlecht. Also Grundschule, okay. Bin ich so durchgelaufen. Gymnasium die ersten zwei Jahre. Auch okay, durch eine tolle Lehrerin und dann langweilig.
Was hat Ihnen denn damals gefehlt?
So gefehlt hat mir irgendwas Interessantes, wo ich vielleicht dachte, boah, wow. Aber wenn wir da irgendein Gedicht interpretieren mussten, ich dachte, meine Güte, entweder selbstverständlich oder an Haaren herbeigezogen. Also es hat mich nicht im Nerv getroffen. Ich habe dann Chemie und Biologie studiert, wenig Pädagogik, gar keine. Also damals hatte man noch weniger Pädagogik als heute und in Chemie schon gar nicht.
Aber auf Lehramt haben Sie das studiert?
Auf Lehramt, genau. Und habe da schon angefangen, so Pharmaindustrie und mich um solche Dinge zu kümmern, um die kritischen Dinge auch. Ja, und war dann ja in dieser 68er-Zeit, da war ja auch viel los. und bin dann in die Schule und habe anders gearbeitet, also in Projekten gearbeitet, diese politischen Themen aufgegriffen, aber hatte nicht im Kopf, ich will jetzt diese ganze Schule verändern, sondern das war mehr intuitiv. Ich habe einfach das gemacht, was ich für richtig und wichtig hielt und damit auch die jungen Menschen fasziniert. Und wir haben viel auf die Beine gestellt, viel verändert. Und das war einfach so mein Weg. Also ich bin jetzt auch nicht hingegangen, habe gesagt, ich werde jetzt lehren, um diese ganze Schule zu verändern. Ich habe gar nicht so viel nachgedacht. Das ist mehr so alles aus intuitiv entstanden.
Aber dennoch hatten Sie ja Lehrpläne zu erfüllen und Stoff abzuarbeiten, ja, das hat Schüleraufstand zu halten im Bildungssystem BRD der Nachkriegszeit, oder?
Ja, das hat mich, also ich habe mich jetzt nicht so sklavisch an die Lehrpläne gehalten, sage ich jetzt mal.
Und das ging?
Also man kann ja zum Thema Ernährung langweilige Arbeitsblätter einsetzen oder mal schauen, wie ernähren wir uns eigentlich, wer steuert das, was sagt die Werbung und solche Sachen. Also zu einem Oberthema kann man ja ganz anders arbeiten. Oder ich hatte einen Schulgarten mit dem ganzen Bio-Anbau schon damals, 1975, 1980, so einen riesen Schulgarten. Und dann haben wir die Schrebergärtenleute aufgeklärt. Also ich habe immer den Kindern viel Freiheit gegeben. Also wenn die jetzt sagen, mal kamen und sagten, Frau Rasfeld, die Bäume werden eingemauert auf der Straße, der Asphalt geht hoch, wir müssen was tun. Dann habe ich gesagt, okay, müssen wir was tun. Und dabei haben wir nebenbei auch viel über Bäume gelernt, aber auch viel, wie man sich politisch durchsetzt, auch gegen Widerstände. Und letztendlich wurde die Straße gemacht und wir haben die Beete gepflegt.
Das war in den späten 70er Jahren, Anfang 80er Jahre?
Ja, 77 bin ich in den Schuldienst gegangen. Ich wurde kritisch beäugt. Ich war ja am Gymnasium. Ja, meine Kollegen waren jetzt auch nicht so gerade innovativ, sage ich jetzt mal. Und wollten auch einiges verbieten von dem, was ich mache. Und immer wenn etwas verboten werden sollte, haben wir einen Preis gewonnen. Ja, und dann war es nicht mehr mit verbieten.
Preis für Widerstand oder für besonders kreative Lösungen? Nee,
aber waren ja auch diese ganzen Umweltthemen schon da. Und dann haben wir jedes Jahr den Umweltpreis der Stadt Essen bekommen oder auch größere Preise, die ausgeschrieben waren. Oder aber ich habe auch so viel gemacht im Bereich Persönlichkeitsentwicklung und zwar im Unterricht. Über Bio lassen sich da viele Zugänge schaffen, aber auch dann in Nachmittagsgruppen, Freiwilligen. Über die Hälfte der Schüler war nachmittags in so freiwilligen Gruppen. Und da haben wir zum Beispiel einen Preis vom Kultusministerium gekriegt, als besonderes Vorhaben zur Öffnung von Schule mit 3x10.000 Euro und Stundenentlastung. Und da stand es auch wieder auf der Agenda, dass das verboten werden sollte. Ne? Und so wurde die Schule dann bekannt auch und hat auch ist auch von 3 auf 5 Züge gegangen. Und solange Kinder gerne kommen oder die Jugendlichen sind begeistert, verändern die Welt und alle sind zufrieden und auch die Eltern, solange kriegst du ja auch gar keinen Stress. Ich habe noch nie Stress mit Eltern gehabt. Im Gegenteil, die waren eingebunden. Nach dem Gymnasium bin ich bewusst in Schulleitung gegangen. Und habe eine Schule in Essen aufgebaut, die sehr besonders war und auch viele Preise geholt hat. Und wir sind damals immer schon raus, die Schüler sind raus. Damals das, was man heute Sustainable Development Goals nennt, hieß damals Agenda 21. Wir waren Agenda-Schule. Wir haben uns für Zivilcourage eingesetzt. Wir hatten permanent Presse und die Kinder waren als Botschafter unterwegs. Auf großen Tagungen haben die geredet oder moderiert, so 12-Jährige. Dadurch waren wir sehr, sehr bekannt und dadurch kannten mich hier auch Eltern, die eine Schule in Berlin aufbauen wollten. Und nach dem zweiten Abitur, finde ich, kann man weggehen von einer Schule. Ich wäre nie gegangen im dritten Aufbaujahr oder so. Und ich wusste auch, für Berlin schlägt mein Herz und hatte auch eigentlich vor, nach meiner Pensionierung nach Berlin zu gehen. Und dann kam der Ruf und den habe ich dann natürlich gerne angenommen, ja.
Über diesen Ruf, den Margret Rasfeld gerne angenommen hat, gleich noch mehr. Es sollte jedenfalls ihr Abschied aus Nordrhein-Westfalen werden. Nochmal zurückgespult, Mitte der 70er Jahre fing sie dort als Lehrerin an. Nachdem sie über 15 Jahre in Gymnasien lehrte, quittierte sie diesen gymnasialen Dienst schließlich im Jahr 1992, um eine Schule mit aufzubauen. Die Gesamtschule Essen-Borbeck. 5 Jahre später ging es schließlich weiter mit der Gründung und der Leitung einer weiteren Schule, der Gesamtschule Essen-Holsterhausen. Holsterhausen, diese Modellschule, die Margret Rasfeld gerade bereits beschrieb. Da sind wir bereits im Jahr 1997. Holsterhausen war vielleicht der bildungspolitische Durchbruch für sie. Sowohl die Schule als auch ihre Leitung wurden bundesweit bekannt, geehrt, vielleicht auch verehrt. Und so war sie auch in der Hauptstadt bekannt, in Berlin. Dort planten ein paar Eltern zufällig eine Schule zu gründen. Was man halt so macht.
Und dann ging das hier im Jahr 2007 los.
Yes.
Mit der Evangelischen Schule Berlin Zentrum.
Genau.
Die sie im Jahr 2007 wurde sie quasi gegründet und Sie haben die aufgebaut.
Ja.
Wie baut man eine Schule auf? Also was passiert Montag, morgen, 8 Uhr, Tag 1, Woche 1?
Ja, diese Schule war besonders, weil das war eine Elterninitiative und diese Eltern haben kein Gebäude bekommen. Und so gab es 4 Wochen vor Start keinen Lehrer, keinen Schüler, aber plötzlich ein Gebäude. Und so mussten wir jetzt starten. Und die Kinder waren ja alle woanders angemeldet. Und dann gab's so ein Treffen. Die Schule, die wir bekommen haben, stand 10 Jahre leer, war ziemlich verwüstet. Es gab auch kein Licht. Wir sind mit so einer Theaterlampe in einen sehr verstaubten Physiksaal gegangen, der noch so ansteigendes Mobiliar hatte. Und da waren so ein paar Kinder und Eltern. Und ich stand da. Ja, und dann habe ich einfach erzählt, wie wir in Essen gearbeitet haben und dass ich mir so ähnlich Schule auch vorstelle und dass wir alles gemeinsam entwickeln. Und dann kamen da 16. Mit 16 sind wir gestartet und 8 Wochen später am Tag der offenen Tür waren 400 Leute da.
Nun geht aber auch, also dem geht doch ein Prozess voraus, oder? Man kann ja nicht einfach eine Schule gründen. Man muss auch irgendwo mit dem Schulamt sicherlich mal ein bisschen Behördenkram machen, einen Antrag stellen, also irgendeine Mission, also nachweisen, dass man die Schüler ja gemäß Lehrplan halt auch fördert und fordert. Hm. Das Ganze geht ja nicht so von null auf, oder? Wie ist
also
das
es gab einen Elternverein, also Eltern, die nach der Wende sehr bewusst eine Grundschule gegründet haben, die mit sehr viel mehr Freiheitsgraden arbeitete und dann in die Trägerschaft der Evangelischen Schulstiftung übergegangen ist. Und diese Eltern hatten gedacht, die Grundschule geht bis zur 10. Klasse weiter. Und diese Schulstiftung hat gesagt, eine einzügige Schule kann nicht weitergehen. Und dann haben die Eltern sehr selbstbewusst gesagt, okay, dann gründen wir schnell einen neuen Verein und gründen die weiterführende Schule. Und die haben sozusagen ein Konzept dann auch gehabt und ich war erst bei den Eltern angestellt, aber es war klar, dass die Schule dann auch in die Trägerschaft dieser Evangelischen Schulstiftung überführt wurde und wenn man einen bewährten Träger hat, das kann auch Montessori sein, Waldorf oder so, also bewährter Träger nennt man das, kriegt man vom ersten Tag an Fördermittel. Wenn man einfach so eine Schule gründet und ist sehr unbekannt, dann hat man eine ganz starke Dürreperiode erstmal, weil man keine Fördermittel bekommt und die kriegt man ja sowieso auch nicht so 100%. Ja, und wir wollten dann in Jahrgangsmischung arbeiten und so weiter. Das wäre ein Kampf geworden mit der Schulbehörde. Da hatte ich schon die entsprechenden Treffen. Aber wir hatten dann das große Glück, in einen Modellversuch zu kommen, Gemeinschaftsschule. Deswegen hatten wir nicht so mit so viel Widerständen zu kämpfen. Zum Beispiel jahrgangsübergreifendes Lernen ist heute in Berlin möglich. Damals war es schwierig, aber nicht als Pilot-Gemeinschaftsschule.
Man bekommt dann quasi so eine Förderung pro Schüler, Schülerin, die in dieser Schule dann tätig ist.
Ja,
so eine Kopfpauschale oder der Träger
kriegt
eine Kopfpauschale. Mhm. Das heißt, also wenn man eine Schule quasi dann wachsen lässt, so eine Art Educational Entrepreneurship, dann bekommt man ja zusätzliche Mittel und kann eigentlich dann wieder ein bisschen mehr machen, richtig?
Ja.
Wie hat sich das denn rumgesprochen? Wie bekommt man eine Schule auf Wachstumskurs?
Indem sie ganz anders ist als die anderen, würde ich mal sagen. Also eine Schule, die etwas Reform macht, aber im Prinzip mit Unterricht, Hausaufgaben, Test, Fächerkorsett arbeitet. Warum sollte jemand da hingehen und dann noch zur Gesamtschule und nicht zum Gymnasium? Und das hatte ich ja schon in Essen erlebt, Schule im sozialen Brennpunkt. Im ersten Jahrgang 80 von anderen Gesamtschulen abgelehnte Kinder zu den 70 angemeldeten. Und mit denen haben wir eine komplett andere Schule aufgebaut, mit Schulfächern wie Verantwortung, mit wöchentlichen Projekttagen, mit Schulversammlungen, mit einer ganz anderen Wertschätzungskultur. Und dann wollten nachher alle auf diese Schule. Und die hatte dann dreimal so viele Anmeldungen, auch wie die anderen Gesamtschulen. Und in Berlin war es auch so. Wir haben einen kleinen Trick gemacht, dass wir in der Zeitung standen. Also in Berlin kommt man nicht so schnell in die Zeitung, weil die auch nur drei Seiten lokal haben. Und hier werden immer jedes Jahr Katzenhaie aufgezogen.
In der evangelischen Schule.
Und da kann man sich für bewerben. Also es werden Katzenhaie geboren, die sind so mini klein, werden dann so aufgehängt an Fäden. Und wir haben uns dafür beworben. Und da wir schon Schulfachverantwortung und alles hatten, hatten wir so eine tolle Bewerbung, dass wir diese Katzenhaie gekriegt haben und sofort im Fernsehen waren, in allen Zeitungen. Dadurch war zumindest mal bekannt, dass da 16 Schüler in so einer alten DDR kaputten Hucke sitzen, die etwas anderes machen. Aber wie wir an die 400 Leute kamen, am Tag der offenen Tür, ist mir bis heute auch ein Rätsel. Ich kann das nur so sagen, dass das ein Wink ist, ihr seid hier richtig, ihr macht das Richtige und dass da irgendwie höhere Kräfte mit im Spiel waren. Wir hatten dann im zweiten Jahr schon 300 Anmeldungen und dann noch mehr und noch mehr und noch mehr.
Ja. Und mittlerweile hat die Schule, Evangelische Schule Berlin Zentrum, wie viele Schüler und Schülerinnen?
Ja, wir sind dreizügig in Sek 1, also ungefähr 750, sage ich mal. Also mit Abitur, wir haben, glaube ich, jetzt vierte oder fünfte Abitur auch schon, gelten weltweit als eine der innovativsten Schulen weltweit.
Aus dieser kleinen Elterninitiative, die anfangs noch mit Taschenlampen sowie Indiana Jones durch verstaubte Klassenräume eines heruntergekommenen hässlichen Gebäudes gestolpert ist, aus dieser kleinen Elterninitiative wurde schließlich eine international beachtete Modellschule. Eine Schule, die von vielen hundert Interessierten jährlich besucht wird. Die Kinder der ESBZ geben dieses Lernkonzept und die neuen implementierten Lernformate aktiv in Seminaren weiter. Sie werden zu den Mentoren. Und Margret Rassfeld ist als Rednerin und Expertin in Sachen Bildungsinnovation gefragt wie nie. Sie spricht vor Tausenden von Menschen jährlich. Sie wird Botschafterin für Berlin in Sachen neue inklusive Lernkonzepte und wird mehrfach ausgezeichnet. Irgendwie eine Art bildungspolitische Startup-Story, oder? Nun habe ich in der Recherche auf diese Geschichte auch deutliche Kritik gelesen. Mit den Schülern werden Experimente angestellt oder es gibt keine längerfristigen Studien ob der Wirksamkeit und. Nun, ich bin kein Pädagoge oder Experte im Bildungswesen und kann das für und wider gar nicht substanziell untersuchen. Aber ich sehe, wie Menschen an eine Mission glauben, dabei komplett positiv sind und ihr Tun und Wirken dieser Mission unterordnen. Und irgendwie scheint der Bedarf groß zu sein an diesen neuen Lernformaten, abseits des bisherigen Lernplans. Das zeigt der Zuspruch, den die ESBZ erfährt und vor allem die Initiative Schule im Aufbruch. Das nächste Kapitel von Margret Rassfeld. Dazu dann in der nächsten Episode mehr. Naja, und ich sitze vor Jamila Tressel, die an der ESBZ ihr Abi gemacht hat und im Team von Schule im Aufbruch ist übrigens. Jamila erzählt gleich mehr über den Schulalltag, den sie hatte. Und das erzählt sie auch komplett positiv und mit viel Energie. Und naja, und wenn das schon deutlich länger her ist, aber diese Energie hätte ich im Rückblick auf meine Schulzeit niemals aufgebracht.
Was war dein Weg da bis zum Abi? Du kommst ja aus Berlin?
Ja, genau.
Wann, darf ich fragen, wann du geboren bist?
98.
98, das heißt, du bist jetzt 21, also wirst 22.
Ja, aber erst so. Am Ende des Jahres.
Genau. Okay. Und du warst von Anfang an auch in der Schule dabei?
Ich
das
war
geht ja gar nicht, ne?
Auf einer ganz normalen Grundschule und dann noch nach der vierten Klasse, was für Berlin ja untypisch ist, weil wir 6 Grundschuljahre haben. Nach der vierten Klasse war ich für ein Jahr auf einem Gymnasium, schneller für Gymnasium, G7 statt G8 oder G9. Also alles ganz schnell, ganz fix, viel mehr und viel schneller vom alten System, was mir, sagen wir mal, nicht gut bekommen ist damals. Und so habe ich nach einem Jahr die Schule wieder gewechselt und habe dann eben nach einer Oberschule Ausschau gehalten mit meinen Eltern gemeinsam, die vielleicht ein paar Dinge anders macht, als ich sie auf dem Gymnasium erfahren habe. Und das war dann eben die Evangelische Schule Berlin Zentrum, beziehungsweise ESBZ, wie sie ja dann heißt kurz. Und ja, da habe ich dann meinen Weg begonnen ab der siebten Klasse, ganz regulär mit allen anderen, die auch nicht von der ESBM, sprich der Grundschule, kam und habe dort die letzten Jahre verbracht, bis zu meinem Abitur letztes Jahr, genau.
Nun kommst du dann an in eine komplett andere Schule und ist auch wieder Montag, morgen 8 Uhr wahrscheinlich? Oder
8.30 Uhr.
8.30 Uhr, das ist ja schon anders eigentlich.
Ja, das macht einen Unterschied auf jeden Fall.
Und wirst dann so vor Fächern konfrontiert, die es in einem normalen Schulsystem eigentlich gar nicht gibt. Vielleicht kannst du ein bisschen was über deinen Tages- und Wochenablauf erzählen.
Genau.
Wie war der Unterricht da strukturiert?
Es ist für mich ein Gefühl der totalen Freiheit geworden, so dass ich morgens aufgewacht bin und tatsächlich Bock hatte, in die Schule zu gehen, was eine Zeit lang wirklich schwierig war für mich, weil ich in der Zeit, wo ich auf einem Gymnasium war, wirklich totale Angstzustände entwickelt habe, wo ich wusste, ich wach morgen auf und um Gottes Willen, eine halbe Stunde fängt schon wieder Englisch bei der doofen Lehrerin an oder so. Das war da nicht so, weil wir eine komplett andere Freiheit hatten. Also sprich, wir hatten zwar schon einen übergeordneten Stundenplan, konnten uns aber innerhalb dieses Stundenplans sehr viel selbst einteilen. Zum Beispiel morgens 8.30 Uhr war immer Lernbüro, da bin ich in die Schule gekommen und konnte selber entscheiden, in welches der Fächer möchte ich mich denn jetzt vertiefen, wo möchte ich mich jetzt reinsetzen. Dann bin ich in den entsprechenden Fachraum gegangen, zum Beispiel sagen wir Mathe-Lernbüro, und habe mir da selbstständig Materialien rausgesucht und habe die bearbeitet in meinem eigenen Tempo, auf meine eigene Art und Weise, saß aber natürlich durch die Jahrgangsmischung mit Kindern zusammen, die das schon mal gemacht haben oder die noch meine Hilfe gebrauchen können, Dingen, wo wir uns gegenseitig unterstützen konnten, und entsprechenden Fachlehrer in jedem Raum, den wir auch noch hinzuziehen können, wenn wir Hilfe brauchen. Dann Lernbüro war immer 2 Stunden pro Tag, also 2 Schulstunden, sprich 90 Minuten. Und dann in dem zweiten Block waren meinetwegen eine Klassenstunde, wo wir in unserer jahrgangsgemischten Klasse Zeit zusammen verbracht haben, im Klassenrat, im Literaturlesestunde oder soziales Lernen, globales Lernen. Wir haben einen ganzen Tag jede Woche Projektlernen gehabt, wo wir wirklich nur morgens das Lernbüro hatten und den restlichen Tag für Projekte, in denen wir uns engagieren konnten, umsetzen konnten, in die Tiefe gehen konnten, in Projekten, die uns interessieren, eigene Fragen stellen, eigenen Forscherfragen nachgehen, Experten befragen und so weiter und so fort. Also ganz viel, was ich normalerweise so mit dieser Freiheit, mit dieser Eigeninteresse, was ich mitbringen durfte und auch mit einbringen durfte, so vorher nicht erlebt habe.
Was ich mich frage, ist, wenn man freiwillig sich dafür entscheidet, sich an seinen Interessen quasi zu arbeiten, würde ich in der Zeit, hätte ich alles das nicht gemacht, was mich nicht interessiert. Aber so kommt man ja immer noch, man hat ja noch einen Bildungsauftrag zu erfüllen, auch als Schule. Also man hat so eine Menge an Wissen vermittelt zu bekommen, ob das jetzt gut ist oder nicht oder schlecht, aber das will der Staat ja. Wie wurde denn sichergestellt, dass du Dinge auch machst, die du eigentlich nicht machen möchtest?
Also wir waren insofern immer noch natürlich eine normale Schule, die sich an dem Lehrplan orientiert hat. Wir haben aber von der Struktur her ganz viel rausgeschmissen, inhaltlich, was einfach mal total unrelevant ist, haben aber immer noch alle Fächer gehabt und das mussten wir auch alles machen. Und sichergestellt wurde das durch ein System, was ich total genial finde, und zwar ein Tutorensystem. Sprich, unsere Fachlehrer waren nicht nur unsere Fachlehrer, sie waren gleichzeitig auch unser Klassenlehrer und haben, jeder Klassenlehrer hatte 13 Schüler, für die er verantwortlich war, mit denen er alle 2 Wochen mindestens ein Gespräch geführt hat, wenn nicht sogar jede Woche, je nachdem, wie viel ein Schüler braucht, an Begleitung. Und dieses persönliche Gespräch war essentiell dafür, zu schauen, dass der Schüler mit allem gut zurechtkommt. Natürlich gibt es Sachen, die mache ich lieber, dann gibt es Sachen, da kann ich mich total für begeistern und andere eben nicht. Ich möchte aber trotzdem, auch wenn ich jetzt nicht der größte Deutschfan bin, eine gewisse Grundlage haben, mich artikulieren können, bla bla bla. Und da waren die Tutoren total wichtig, die dann immer geschaut haben, komme ich überall zurecht, haben auch natürlich Rücksprache mit den anderen Lehrern über alle Schüler gehalten und dann geschaut, okay, wenn du jetzt, sage ich mal, gar keine Lust hast auf Deutsch, woran liegt das? Keiner ist auf die Welt gekommen und sagt, oh, finde ich total ätzend. Es hat meistens eine Ursache, und wenn es nur, du musst, sie versuchen dich nicht davon zu überzeugen, dass es jetzt dein Lieblingsfach werden muss, aber zumindest den Sinn dahinter zu sehen, ist zu tun, und das vielleicht zum Beispiel, sagen wir mal, du kommst mit dem Material nicht zur Rande, also dann alternatives Material nutzt, mal was im Internet machst. Heute gibt es ja so viele Möglichkeiten, Dinge auch interessant zu machen, dich selbst mit Sachen auseinanderzusetzen, wo du das vielleicht brauchst und dann endlich einen Warum hast, warum du das tust, einen Bezug dazu findest. Also ganz viele Möglichkeiten und das sehr individuell, und dadurch wurde das sichergestellt, dass wir auch wirklich alles lernen können.
Nun gab es auch andere Fächer darüber hinaus. Mhm. Fächer wie Verantwortung.
Herausforderung.
Genau.
Verantwortung auch, ja, natürlich.
Mut. Welche Fächer waren das?
Also es ist heute auch schon wieder weiterentwickelt. Es gibt wieder ganz viel. Aber die Fächer im Leben, die so ganz groß waren für uns, war einmal das Verantwortungsprojekt. Jede Woche 2 Stunden in einer sozialen oder ökologischen Einrichtung verbringen, dort Verantwortung für etwas übernehmen, sich engagieren.
Ab welchem Alter ging das dann los?
Direkt ab der 7. Klasse, sprich so 12, 13, genau. Und das über 4 Jahre hinweg, jedes Jahr ein Projekt, neues Projekt, sodass du dich auch steigern kannst, dass du dich mal ausprobieren kannst in anderen Bereichen. Herausforderungsprojekt, auch ein super Projekt für Schüler, um mal die Freiheit zu genießen, auf sich selbst gestellt zu sein für 3 Wochen am Stück. 150 Euro sind vorgegeben, hast du zur Verfügung für 3 Wochen für alles, Fahrten, Unterkünften, Essen, egal. Je nachdem, was du dich machen möchtest, wie du dich herausfordern willst. Sprich, für einen kann es eine Herausforderung sein, 3 Wochen allein auf einer Hütte sich mit Meditation auseinanderzusetzen und ein Buch zu schreiben. Für den nächsten ist es 3 Wochen unterwegs mit einer Gruppe wandern gehen oder eine Radtour oder Kanu oder auf einem Bauernhof helfen, was auch immer dich persönlich herausfordert, ganz kreativ.
Und das ging auch ab der 7. Klasse?
Das ging ab der 8., weil du es in der 7. immer für die 8. geplant hast, in der 8. für die 9. geplant, in der 9. für die 10. Und dann in der 11. nochmal die Steigerung, 3 Monate im Ausland zu sein. Und das dann in der Regel auch ganz alleine, ohne Gruppe und auch wieder in einem sozialen oder ökologischen Projekt.
Also ab der 11., das heißt dann mit 17, genau. Sowas dann, sowas, ne? 3 Monate im Ausland.
Manchmal 15, je nachdem, wie viele Klassen die vorher übersprungen haben oder nicht. Manchmal auch 18, wenn du schon etwas länger da warst.
Also was hast du aus diesen Projekten mitgenommen? Kannst du das so pauschal sagen oder ist das ganz unterschiedlich?
Eine ganze Menge. Manchmal mehr als im Rest des Schuljahres. Gerade was, weil ich mich da mal mit mir selbst auseinandersetzen musste. Weil sonst beschäftigst du dich ja viel extern mit Stoff, mit Sachen, die du interessant findest, mit der Welt. Aber da setzt man sich mal ernsthaft mit sich selber auseinander. Zum Beispiel auf diesen Herausforderungsprojekten fand ich total interessant, mich selber zu beobachten, wie ich war oft in Gruppen unterwegs, weil ich das spannend fand, zu gucken, was ist eigentlich meine Rolle, wenn zum Beispiel meine Gruppe einen Konflikt hat. Wie agiere ich oder wann halte ich mich zurück? Wie schaffe ich es, uns auf das gemeinsame Ziel, was wir alle haben, auch wenn wir zerstritten sind, zu fokussieren? Diese Sachen. Es war unglaublich. Also ich habe ein Selbstvertrauen gewonnen, was meine eigenen Fähigkeiten betrifft. Ich konnte danach ziemlich genau einschätzen, das kann ich richtig gut und das liegt mir nicht so. Aber ich habe mir auch selber mehr zugetraut hinterher, jedes Mal. Ich war total erstaunt über das, was ich selber vollbracht habe in so einer kurzen Zeit. Hab wahnsinnig viel dazu gelernt auf verschiedenen Ebenen. Natürlich auch ein bisschen fachliches Zeug. Zum Beispiel in meiner letzten Herausforderung war ich in England und dann habe ich natürlich ganz viel Englisch gelernt. Aber auch dieses Sozialverhalten, das Offensein, sich was trauen, also ganz viel Mut bekommen, dieses Menschen, fremde Menschen ansprechen, nach Unterkünften fragen, zu lernen, wie offen die Welt doch tatsächlich ist, ja, auch wenn man oft viel Bad News hat, diese ganzen Good News tatsächlich am Leib zu erfahren, das war so schön. Oder im Verantwortungsprojekt zu sehen, hey, auch mit 12, 13 Jahren kannst du was bewirken, du kannst dich engagieren, du kannst was Gutes tun, das gibt dir total viel. Also ich meine, ehrenamtliches Engagement ist nicht nur für denen geholfen wird, sondern auch für die helfen, sowas Schönes und da eine Erfahrung dran zu machen, das hat es mir gegeben, ja.
Ist das Ergebnis, Frau Rassfeld, was wir hören, was Sie erreichen wollten damit, mit Fächern wie Verantwortung und Herausforderung?
Ja, also.
Oder ist das, oder weil Jamila ist ja auch total offen und sehr, also bist sehr dynamisch in dem, was du tust. Das kann ja auch subjektiv sein, quasi. Ne? Also es kann ja so dein Charakterzug sein. Oder lässt sich sowas systematisch feststellen, wenn Kinder in dem Alter gefördert werden?
Also Verantwortung.
Das ist Kinder, aber Jugendliche.
Verantwortung hat ja jetzt auch schon eine 20-jährige Geschichte. Wurde 1999 in Essen von 11-jährigen Kindern erfunden. Und die Verantwortung gibt es, glaube ich, so an die 400 Schulen inzwischen. Und oft werden eben die Kinder und Jugendlichen auch befragt und da kommt immer, oft kommt von alleine, hätte ich es nie gemacht und jetzt bin ich so dankbar und würde es auch weitermachen. Also einige engagieren sich auch weiter, auch wenn es nicht mehr schulisch getragen ist. Und wir wissen ja auch aus sehr vielen Studien, dass Selbstwirksamkeitserfahrung und je früher, desto besser einfach Resilienz stärken, die Kinder stärken. Und das ist Herzensbildung. Also du kommst irgendwo hin, die Menschen freuen sich, das springt über und dann so etwas wie ich zähle, ich bin wichtig, auf mich kommt es an, ich kann die Welt verändern, dadurch, dass durch mein Tun, durch mein Sein. Und das sind ja auch demokratische Grunderfahrungen. Ich kann mein Gemeinwesen mitgestalten. Kinder machen ja, da gibt's ja auch sehr viele Studien, ja leider die Erfahrung, dass sie nicht beteiligt werden, obwohl es die Kinderrechtekonvention gibt und auch in der Agenda 21 schon entsprechendes steht, sondern nur so formal beteiligt werden und dass sie nicht wirklich gefragt sind und sich da auch nicht gehört fühlen. Und bei Verantwortung ist es eben super, also eigentlich durchweg und an allen Schulen, die das machen. Und Herausforderung bekommt heute eigentlich nochmal noch einen größeren Stellenwert, weil inzwischen ja überall bekannt ist und auch in der ganzen im ganzen Bereich New Work, was kommt auf uns zu, sich mit Ungewissheit und disruptiven Veränderungen da keine Angst vorzuhaben, sondern sich da eigentlich auszukennen oder da Vertrauen reinzuhaben, ist ja eine der größten Zukunftskompetenzen. Und auch wenn wir an die Transformation der Gesellschaft denken, wir müssen uns ja jetzt komplett transformieren in andere Leitbilder, Zeitwohlstand statt Güterreichtum, Teilen statt Besitzen, Gemeinwohlorientierung statt Profitmaximierung und einfach mal loslassen, Kontrolle abgeben und dem Vertrauen, was jetzt ja in die Welt kommen will, in die Nachhaltigkeit. Und deshalb sind solche Erfahrungen, von ich habe Vertrauen, auch wenn ich nicht weiß, wo ich heute Abend schlafe. Also von den 100 mit den 150 Euro für 3 Wochen kann man sich keine Jugendherberge und keinen Zeltplatz leisten. Sich mit Fremdem und Fremden anfreunden. Alle diese Dinge passieren natürlich in richtig tiefer Weise auf Herausforderungen. Insofern ist das für alles Mögliche, also auch für die New Work und für die Persönlichkeitsbildung eben, die ja vielen fehlt, wenn sie die Schule verlassen. Ein ganz, ganz tolles Format.
Hast du, Jamila, in deinem Freundeskreis irgendwie so Freundinnen und Freunde, die in anderen Schulen auch unterwegs waren? Kannst du da was vergleichen?
Ich persönlich vergleiche total ungern, weil ich der Meinung bin, dass jeder einfach anders ist, anders tickt und das total gut ist. Und ich kann mich selber als Persönlichkeit niemals mit jemandem vergleichen. Und die haben auch ihre Erfahrung gemacht und haben auch ihre Schullaufbahn irgendwie durchlebt. Ich merke natürlich trotzdem, dass es einfach gewisse Unterschiede gibt. Ich hatte viele Freunde, die das total großartig fanden, die sagen, oh wow, Herausforderung, ich möchte das auch machen. Ich habe teilweise sogar privat dann mit denen Herausforderungen in den Sommerferien gemacht, einfach weil ich Spaß dran hatte und die auch. Und die fanden das auch eine tolle Erfahrung. Habe aber auch Freunde gehabt, die sehr skeptisch dem gegenüberstanden, meinten, es ist doch viel wichtiger, 3 Wochen lang Deutsch, Mathe, Englisch zu lernen für unsere Zukunft, für unsere Abschlüsse, anstatt irgendwie sich in der Welt rumzutreiben. Und die haben natürlich die Erfahrung nicht gemacht und haben deshalb auch den Wert der Erfahrung nicht erlebt. Und von daher habe ich schon das Gefühl, dass ich viele Freunde, die einfach die normale Laufbahn hatten, die keine Erfahrung außerhalb hatten, sich die dann erstmal nach dem Abitur geholt haben, weil sie dann doch gemerkt haben, es ist wichtig, über seinen Horizont, den man in der Schule geboten bekommt, auch hinauszugehen und sich anderweitig noch weiterzubilden. Also es ist schon ein durchweg nicht nur sehr beliebtes Projekt, sondern einfach auch ein sehr sinnvolles Projekt. Meine Mutter war selber ganz neidisch, weil sie meinte, wow, das, was du hier in der Schule schon erlebst, das muss ich dann alles mir nach der Schule aneignen, muss ich alles nach der Schule entdecken, die Welt sozusagen. Und du kannst das hier schon machen und das ist so ein sicheres Feld, wo du dich auch langsam reinsteigern kannst. Ja, bei der ersten Herausforderung traut man sich vielleicht noch nicht so viel. Dann gehen viele noch irgendwie an einen Ort, an einen Bauernhof, wo sie erstmal sicher sind. Dann merken sie, wow, ich komme 3 Wochen wunderbar aus, auch ohne meine Familie, ich kann was, dann nächstes Mal machen sie einen Schritt mehr, gehen vielleicht wirklich auf eine Reise, wo sehr viel Ungewissheit dir begegnet und so weiter. Also das ist schon ein Unterschied, glaube ich, auch in der Entwicklung, vor allem, weil du so früh lernst und so früh lernst, dir was zuzutrauen.
Nun hast du vergangenes Jahr Abi gemacht. Und stellt sich ja da immer so unweigerlich die Frage, was macht man so danach? Frau Rassfeld, Sie wussten, dass Sie irgendwas mit Lernen oder so Ausbildung, Wissensvermittlung, wie auch immer machen wollten. Wie gehst du das jetzt an, die Frage nach deiner persönlichen Zukunft?
Das ist eine Frage, die ich mir einfach selber stelle. Ich habe das Gefühl, wie gesagt, das wird in der Schule normalerweise weder thematisiert noch darauf vorbereitet. Das heißt, an unserer Schule wurde das nicht nur viel thematisiert, aber auch diese Auseinandersetzung mit dir selbst und diesem, was ist eigentlich mein Weg, was ist eigentlich meins? Und da brauchst du manchmal gar nicht die klare, ich werde Zahnarzt oder ich werde das und das. Es gibt Menschen, die haben das. Nur werden wir ja auch sag ich mal, nicht nur Berufe, sondern Berufungen haben, die es noch einfach noch nicht gibt, die wir selber erfinden. Und was mir da wichtig ist, ist, dass ich einfach mir da treu bleibe und sage, okay, was ist es, was ich gerne mache, was möchte ich in die Welt bringen? Und das muss nicht eine klare Antwort sein, das darf auch oft eine Frage bleiben für mich. Und wichtig ist einfach, mich auf meine Stärken zu verlassen. Also es sind mehr Kompetenzen als einen Planen ausgefeilten. Und ein Vertrauen da reinzugeben, nicht nur in sich, in das Leben, in das, was kommt. Und daraus dann wieder Handlungen erfolgen zu lassen. Also bei mir war es zum Beispiel, war klar, okay, ich habe eigentlich jetzt ich hatte sogar 14 Jahre Schule, nicht große Lust, direkt in das Studium reinzugehen. Weil da ist noch mehr Wissensvermittlung, noch mehr Beschallung. Das habe ich jetzt mit dem Abitur erstmal hinter mir. Ich möchte jetzt mal was Praktisches machen. Habe ich natürlich Ausschau gehalten, was sind Bereiche, die mich interessieren? Wo habe ich das Gefühl, ich kann wirken? Wo kann ich auch was in die Welt bringen? Und dann war klar, natürlich das Schulthema, habe mich erstmal mit Schule im Aufbruch weiter beschäftigt und war da engagiert weiterhin, was ich auch schon während meiner Schulzeit war. Dann habe ich mit selber ein Unternehmen gegründet, weil ich dachte, wie können wir dieses Herausforderungsprojekt natürlich noch mehr verbreiten, weil es so einen Rieseneffekt hat, und habe da ein Team, das das mit mir gemeinsam wunderbar auf die Beine stellt. Wir sind da mitten noch in der Anfangsphase, von einem halben Jahr haben wir uns gegründet und das macht unglaublich viel Spaß.
Was hast du gegründet?
Das heißt Herausforderung einfach machen.
Herausforderung einfach machen.
Ja.
Da erzähl mal bitte. Das würde mich interessieren.
Das ist ein Unternehmen, eine gemeinnützige Unternehmensgesellschaft. Wir sind 4 Gründer in 4 Generationen quasi. Ich bin die Jüngste und alle 10 Jahre kommt jemand.
Das ist ja witzig. Okay.
Das ist super.
Also das ist 21, 31, 41,
fast.
51, ja, so ungefähr.
Also ich bin die Jüngste mit 21, beziehungsweise damals 20 und die Älteste ist jetzt 55 und dazwischen noch 2 Stationen mit Ende 20 und Ende 30. Und es geht uns darum eigentlich, dass viel mehr Schulen dieses Herausforderungsprojekt machen können und das auf die richtige Art und Weise, weil das ist eine Sache, du kannst zwar Kinder loslassen, aber viele Schulen und auch Kinder können damit total überfordert werden, man muss da richtig aufpassen. Das heißt, die Lehrer brauchen eine super Ausbildung darin, als Coaches statt als Lehrer zu agieren und nicht zu sagen, wir planen euch euer Ding, sondern wirklich das zu begleiten in der Mentorin, in der Coaching-Rolle. Das ist eine Aufgabe. Das heißt, wir bilden die Lehrer weiter, wir bilden Begleiter aus, weil wir gehen ja nicht komplett alleine. Es gibt ja auch immer 18-jährige oder über 18-jährige Begleiter, die dabei sind. Machen dort eine wichtige Gruppenleiterausbildung sozusagen für die und natürlich das ganze Institutionelle, wo es darum geht, wie etabliert eine Schule ein solches Projekt. Das hat ja einen total großen Aufwand an Organisation, rechtliche Fragen, Logistik, Eltern mit ins Boot holen, wie organisieren wir das, wie können wir die Gruppen unterstützen, die sich dadurch bilden und die da auf Herausforderungen fahren, und das konzipieren wir mit den Schulen. Und unser langfristiges Ziel ist natürlich, dass es uns gar nicht mehr braucht. Aber erstmal braucht es diese Hilfe und diese Grundlage. Wir bilden ein Netzwerk von Schulen, die dieses Projekt machen und die sich dabei gegenseitig unterstützen. Ein Materialpool, der sich erstellt, damit man muss nicht das Rad jedes Mal neu erfinden, sondern man kann sich wirklich an dem bedienen, was es schon gibt. Ungefähr 50 Schulen machen dieses Projekt bereits. Und unser Ziel ist halt, dass es eigentlich deutschlandweit dann auch Fuß fasst.
Und du jobbst noch nebenher wahrscheinlich, um so
ja,
ein bisschen Geld noch
genau,
zu
Ja, genau. Also das mit dem Geld ist immer so eine Sache. Das ja. ist da kümmere ich mich so nebenbei drum. Mal hier im Minijob. Ich wohne auch zu Hause. Das heißt, ich habe eigentlich so selten Ausgaben. Dann mal ein paar Honorare über. Ich mache ja auch viele Vorträge gemeinsam mit Margret, aber auch alleine mittlerweile, weil Margret mir ja auch viel abgibt. Es gibt so viel zu tun im Bildungssektor. Das schafft man als einzelne Person vielleicht gar nicht. Darüber finanziere ich mich und sonst schaue ich einfach auch, was mir liegt. Ich kann mir auch vorstellen, dann irgendwann doch nochmal was zu studieren, wenn es der Sache dienlich ist und in einem Beruf zu arbeiten. Ich kann mir aber gut vorstellen, diese Selbstständigkeit liegt mir, dieses selber was wirken. Und darüber gibt es ja auch viele wohlhabende Unterstützer, die das fördern wollen. Über Stiftungen finanzieren wir uns, unser eigenes Unternehmen auch. Also da gibt es Möglichkeiten.
Frau Rassfeld, Schule im Aufbruch. Ihre Reise ging ja weiter. Sie sind hier in der
ESBZ.
ESBZ, ich bringe es jedes Mal durcheinander. Also in der Evangelischen Schule Berlin Zentrum. Sie haben die gegründet und sind dann auf Tour gegangen mit zwei Herren, Professor Breidenbach und Professor Hüter. Darauf würde ich jetzt im Folgenden gerne mal eingehen. Was ist Ihnen da widerfahren? Wie haben Sie den?
Die
Tja, und was Margret Rassfeld widerfahren ist mit der Initiative Schule im Aufbruch und wie sie mit Professor Hüther und Professor Breidenbach zu so einer Art gefeierten Rockstars wurden. Diese tolle Geschichte der Margret Rassfeld und auch die tolle Geschichte von Jamila Tressel, die geht weiter in der nächsten Episode des Slalom-Podcasts. Das Gespräch mit den beiden hatte ich vor dem Corona-Einschlag im Februar in Berlin bereits aufgezeichnet. Jetzt Mitte April, wo noch alle Schulen in Deutschland geschlossen sind und ich diesen Podcast mit Ihnen jetzt veröffentliche, habe ich nochmal zum Hörer gegriffen, beide angerufen und gefragt, wie es Ihnen jetzt geht und welche neuen Lernkonzepte vielleicht auf diese Zeit passen würden. Auch dazu mehr in der nächsten Episode. Wir sind mit dem Slalom-Podcast independent as hell. Ihr könnt uns unterstützen mit guten Bewertungen oder indem ihr den Podcast abonniert und uns gerne ein paar Worte schreibt, die wir vielleicht auch hören wollen. Diese tolle Musik kommt von Leuten wie Benjamin Pomeranz, aka Monoboy, von Christoph Kuhlmann, von Davor Komsic und von Jonas Urbart, aka Intuba Wild. Gerade in der jetzigen Zeit können diese Künstler Support gebrauchen. Und wenn ihr mehr von ihnen hören wollt, dann schreibt uns einfach eine Mail an slalom@fframe.de. Das haben wir noch in den Shownotes verlinkt. Euch einen schönen Tag und bis zur nächsten Episode des Slalom Podcast, dem deutschen Podcast mit nachhaltigen Gestalten.
Slalom. Der Slalom-Podcast ist eine Produktion von F-Frame.